Hi und willkommen zu Folge 46 von Irmimi Podcast. Ich bin Katrin und heute gibt's Christentum im germanischen Speckmantel. Moin ihr Lieben, freut mich, dass ihr wieder bei einer neuen Runde Irmimi dabei seid. Vor allem freue ich mich auf die Folge heute so richtig, hatte aber auch schon ordentlich Schweißperlen auf der Stirn, muss ich zugeben. Ich habe den Helian schon ewig auf meiner Liste, hatte aber nie so richtig den Aufhänger dafür gefunden für mich. Da kannst du dir ja alles angucken bei dem Ding. Aber ich denke, ich habe das jetzt ganz gut hingekriegt, aber das schauen wir uns gleich mal an. Tatsächlich gibt es bei mir hier gar nicht furchtbar viel Neues. Ich arbeite aktuell viel im Hintergrund. Ich sortiere, ich organisiere mein Leben, mein Berufsleben. Ich habe ja viel geschaut, wo laufe ich bei meinen Projekten, also beruflich, rum wie ein kopfloses Huhn. Wo kann oder sollte ich mich auch mal wieder weiterbilden? Und ja, Weiterbildung war bei mir letzte Woche ein ganz großes Thema. Also habe ich mir einfach mal bewusst 1-2 Tage genommen, um einfach mal zum Beispiel eine Social-Media-Weiterbildung zu machen. Also wirklich mal gucken, wie kann ich ja Wissenschaftskommunikation irgendwie besser da bei Social Media anwenden? Wie kann also auch so Trends und so weiter? Also ja, das macht was mit einem irgendwie, wenn man dann so merkt, irgendwie bin ich da gar nicht so richtig auf dem neuesten Stand. Und ja, da habe ich aber auch auf jeden Fall was für Irmimi mitgenommen, denke ich. Und ja, es lohnt sich auf jeden Fall. Und da ist mir auch wieder ins Hirn gekommen, ja, wie verdammt wichtig es eben auch ist, sich ja in sich selbst zu investieren, eben in Form von Weiterbildung und von Wissen. Vieles macht man dann ja auch so, weil man es immer so gemacht hat, aber dann ja entdeckt man doch irgendwie so Stellschrauben, die dann Potenzial haben, dass man an denen einfach mal so ein bisschen rumdreht. Ja, so ist das. Im Hintergrund, wie gesagt, mache ich viel, auch für Irmimi natürlich, und ich habe vor allem eins gemacht, so richtig langweilig, organisiert. Ich habe so richtig blöd jetzt mal zum Beispiel eine Tabelle erstellt, in der ich einfach mal alle Handschriften aus den Folgen katalogisiere. Also so eine kleine Irmi-Datenbank. Ich schaue auch, dass ich die bei Zeit mal auf die Website bringe. Das war ist auch ein großer Wunsch von mir, dass ich das mache, damit ich für euch auch einfach mal eine schöne Übersicht erstellen kann. Und natürlich auch für mich, also welche Handschrift findet man in welcher Irmi-Folge? Welche Literatur gibt es dazu, welche Links zu den Digitalisaten und so weiter, dann braucht man nicht immer die Folgen selber irgendwie ansteuern. Also ich habe einfach mal alles so gemacht, dass ich es wiederfinde, beziehungsweise arbeite ich noch dran. Ich habe auch eine Liste erstellt mit Merch-Ideen, Sticker-Ideen. Wie war der Zustand vorher? Ich habe überall Post-its verteilt. Also ich habe, glaube ich, 1 Million Notizbücher. Eins, was ich auch dann so ein kleines, was ich unterwegs dabei habe, wo ich Ideen aufschreibe. Natürlich war meine Intention dahinter, dass ich das natürlich alles zusammen an einen Ort dann bringe, aber ist nie passiert. Also ein Heidendurcheinander, dass ich jetzt einfach mal schön organisiere und schön zusammenbringe. Also ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Was ich auch angefangen habe, das haben ein paar von euch 100% mitbekommen, ich bespiele jetzt auch YouTube. Ich mache in YouTube. Meine Folgen, die lade ich da ja eh schon als Audio, sage ich jetzt mal hoch. Aber jetzt spiele ich auch mit ja anderen Videoformaten. Also ich habe jetzt zum Beispiel mit der Rubrik Manuskript Minis angefangen. Da erzähle ich wirklich ja snackable, wie man so schön sagt, in 2 Minuten etwas über Handschriften und ich zeige die dann auch. Und ja, da ist das Medium Video natürlich richtig toll geeignet, dass man dann direkt eben die Handschrift einblenden kann. Und das sind Handschriften, über die ich eben schon die Folgen gemacht habe. Also ich orientiere mich ein bisschen danach, was habe ich für Irmi-Folgen rausgebracht. Und dann mache ich bei YouTube wirklich diese Snackable-Infos. Und mit dem Hinweis, ja, mehr dazu gibt es dann eben auch hier in der Folge XY. Und damit versuche ich natürlich auch YouTube irgendwie zu erobern, zu erreichen. Und eben auch Lust auf die Handschriften und eben meine Folgen zu machen. Also ich habe auch Ideen für längere Videos, aber ich möchte jetzt erstmal so ein bisschen versuchen, videotechnisch meinen Stil zu finden. Ich habe da ja, wie ihr vielleicht gesehen habt, noch so diesen Greenscreen-Hintergrund, also wo ich so einen Irmimi-Hintergrund eingefügt habe. Und das fühlt sich nicht so richtig an. Also finde ich jetzt gar nicht mal so schön. Aber mein Credo lautet aktuell wirklich auch einfach machen und Hauptsache anfangen. Das kann ich jetzt natürlich nicht mit allen Ideen machen, die ich habe. Und davon gibt es wirklich viele. Da fahre ich erfahrungsgemäß immer an die Wand. Deswegen mache ich jetzt erstmal so ein bisschen die Manuskript-Minis auf YouTube. Guck mal, wie sich das so einpendelt. Und dann gehe ich nach und nach ein bisschen weiter. Ist ja auch natürlich alles Zeit, die da so ein bisschen drauf geht. Und ja, ich habe auch eine richtig tolle Idee für ein Trommelwirbel-Livestream-Format. Da weiß ich auch schon, also ich weiß schon, was das beinhalten soll, was da abgehen soll. Jetzt weiß ich aber noch nicht genau, wie ich das technisch umsetzen soll. Da muss ich mich mal bei Zeit mit auseinandersetzen, wenn jetzt einer schreit, hey hier, ich habe Ahnung von Streaming und also es geht um etwas mehr als einfach nur die Kamera auf mich zu richten und dann live zu gehen. Das wird ein bisschen, also in meiner Welt behaupte ich jetzt einfach mal, das wird ein bisschen komplizierter, noch eine andere Kamera und also ich glaube, ich brauche drei glaube ich nicht, Kameras. Also es wird ein bisschen, ja, also wenn jemand schreit irgendwie, ich kenne mich aus, dann ja, ich bin auf jeden Fall für Tipps dankbar, beziehungsweise schaue ich erstmal, wie und wann ich das irgendwie mache. Aber es ist alles in meiner Ideensammlung und ja, also ich finde die Idee schön, einfach mal so ein bisschen mehr im Videoformat zu machen, aber möchte jetzt natürlich erst einmal bei dieser ganzen Ideenflut gucken, dass ich erstmal den Podcast natürlich, das Hauptding, sage ich mal, voranbringe. Also das ist natürlich erstmal mein Hauptanliegen. Also Ideen über Ideen. Eine Idee war eben auch, ja, eine Folge über den Helian zu machen. Und ja, in dem Sinne würde ich sagen, legen wir mal los mit dem Prachtstück. Als ich das erste Mal das Wort Helian im Studium las, dachte ich an einen Rechtschreibfehler. Das muss doch Heiland heißen, dachte ich mir, aber schnell stellte sich heraus, dass das schon so richtig geschrieben ist. An dieser Stelle dachte ich mir auch, also bei der Vorbereitung, das ist eh immer so geil mit manchen Handschriften, wenn man die so personifiziert. Der Heliand. Das klingt immer so nach Eltern, die zu viel Game of Thrones geguckt haben und ihr Kind dann nach einer Figur aus der Serie benannt haben. Also an dieser Stelle Grüße an alle Khaleesi-Chantals da draußen. Jedenfalls ist Heliand das altsächsische Wort für Heiland und das bedeutet so viel wie Helfer oder ja Erlöser. Und ist auch eine Bezeichnung demnach für, ja, Jesus Christus. Der Text bekam den Namen durch den Sprachwissenschaftler Johann Andreas Schmeller und das war 1830. Da hat er die erste wissenschaftliche Ausgabe des Helians verwirklicht und hat dann eben auch das in der Quelle verwendete Wort Heiland benutzt, beziehungsweise das altsächsische Wort Heliand. Und deswegen hat das Ding jetzt seinen Namen. Der Heliand ist im 9. Jahrhundert entstanden. Wir befinden uns also wieder richtig in meiner Lieblingszeit im Frühmittelalter. Und das ist, wie gesagt, auf Altsächsisch oder, wie man auch sagt, Altniederdeutsch geschrieben. Was steckt drin in dem Heliand? Das Ding hat sage und schreibe 6000 Verse. 6000. Naja, 5983, um genau zu sein. Allerdings ist der Heliand auch nicht komplett. Das heißt, die 5983 Verse sind die, die uns erhalten geblieben sind. Überliefert ist der Heliand in zwei, ja, mehr oder weniger vollständigen Handschriften und in drei kleinen Fragmenten. Aber was ist das für ein Text, der so viele Verse hat? Welcher so unfassbar lange Text könnte im 9. Jahrhundert eine wichtige Rolle gespielt haben? Denk, 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 grübel, grübel. Ach ja, die Bibel. Naja, nicht ganz, aber dazu gleich mehr. Wir sind also im 9. Jahrhundert. Karl der Große hat bereits volle Arbeit geleistet, um die sächsischen Stämme zu bekehren. Die Sachsenkriege gingen ungefähr von 772 bis 804. Dazu möchte ich an dieser Stelle aber meine Folge 2 empfehlen. Da gehe ich näher auf die Sachsenmission selbst ein und ja, erzähle auch was über das sächsische Taufgelöbnis. Wie ich an dieser Stelle immer betone, die Mission der Sachsen oder die Missionierung der Sachsen war kein Cut von jetzt auf gleich, denn eine Mission nach außen, gegebenenfalls unter Zwang, ist eben etwas anderes als eine innere Mission. Will damit sagen, du hörst ja jetzt nicht von jetzt auf gleich auf, an deine, aus Sachsensicht, an deine ganzen Götter zu glauben und hast das Christentum plötzlich verinnerlicht. Mal abgesehen davon, dass man die christlichen Inhalte überhaupt erstmal verstehen musste oder sollte. Also man kann sich als Sachse noch und nöcher taufen lassen. Zugegeben, mit einem vorgehaltenen Schwert bin ich da als Sachse vielleicht ein bisschen motivierter, das zu tun. Aber dann auch die christliche Botschaft verinnerlichen und die christliche Botschaft leben. Wie gesagt, du kannst da getauft sein wie ein Berserker, aber das ist dann einfach in der Regel, oder man kann nicht davon ausgehen, dass das dann eingetreten ist, diese Verinnerlichung. Also Karl hat erstmal mit dem Schwert aufgeräumt, kann man sagen. Das Gröbste war geschafft. Und dann war da irgendwie vielleicht mehr Platz für eine, ich sag mal, sanftere Mission in zum Beispiel Textform. Und hier spielt unser Heliand eine Rolle. Der Heliand ist jedenfalls nicht zu Karls Zeiten entstanden. Also Karl, um das einzuordnen, starb im Jahr 814. Die Sachsenkriege gingen, wie gesagt, von 772 bis 804. Und unser Heliand entstand im 9. Jahrhundert um 830. Kaiser war zu dem Zeitpunkt der Sohn von Karl, also Ludwig der Fromme. Jedenfalls erinnert ihr euch vielleicht auch an Alcuin, einer der wichtigsten Berater Karls des Großen, der auch die Sachsenmission ja miterlebt hat, sage ich mal, und der die Missionierung ja oder die Art der Missionierung von Karl auch schon hart ja kritisiert hat und auch eher für eine friedlichere Mission plädierte. Da hat Karl nicht so ganz drauf gehört, wie wir wissen, aber mit so Projekten wie dem Heliand, aber wie gesagt später um 830, waren wir dann aber auch in einer Zeit, wo das Gröbste bezüglich Missionierung vorbei war. Und man kann vielleicht sagen, dass hier Alcuins Wunsch nach weitestgehend gewaltfreier Mission in Erfüllung ging, sage ich jetzt mal. Also Alcuin starb auch 804. Er hat, also mit dem Ende der Sachsenmission kann man sagen, der Sachsenkriege besser gesagt, er hat den Heliand also so nicht mehr mitbekommen. Tja, wie macht man das Ganze? Jetzt irgendwie das Christentum und die Bibel erklären, da steht ja eigentlich alles drin, was man wissen muss. Also, ja, in Anführungsstrichen, einfach mal die Bibel übersetzen. Ins Altsächsische natürlich, am besten noch in Reimform. Kein Problem. Und das hat ein Verfasser mit dem Heliand tatsächlich verwirklicht, der, Trommelwirbel, anonym ist. Dieser Verfasser wurde von einem Karolinger namens Ludwig beauftragt, jetzt aber nicht von Ludwig den Frommen, sondern wohl von dem Sohn Ludwig dem Deutschen. Er soll der Auftraggeber gewesen sein. Also wir haben hier den Enkel von Karl dem Großen. Das wissen wir aus einem lateinischen Prosa-Vorwort, aber das wurde erst später dem Heliand hinzugefügt. Also wir haben jetzt den Auftrag, übersetz mal das Alte und Neue Testament in Versform, also dichterisch ins Altsächsische. Und der Dichter dachte sich wahrscheinlich so, lecco mio, ich brech das mal lieber runter, es reicht doch eigentlich, wenn ich das mit dem Leben Jesu anhand der vier Evangelien mache. Also wir sprechen hier von den vier Evangelien von Matthäus, Markus, Lukas und Johannes und die berichten über das Leiden, den Tod und die Auferstehung Jesu. Also der Verfasser wollte sich ein bisschen einfach machen, aber auch das, in Anführungsstrichen nur das Leben Jesu mal eben so zu bearbeiten, ist schon Mammutaufgabe genug. Bei dem Wort Evangelium höre ich jetzt auch schon ein paar von euch aufschreien. An dieser Stelle natürlich ganz, ganz wichtig, unerwähnt darf hier natürlich nicht Ottfried von Weißenburg bleiben. Weiß ich, habe ich auf dem Schirm, der Father of deutsche Literatur bekommt aber natürlich mit seiner Evangelienharmonie eine eigene Folge. Irgendwann ist aber versprochen. Der Heliand ist eben mit seiner Länge von knapp 6000 Versen und dem Evangelium als Thema also schon ein sehr bedeutender Text der altsächsischen Literatur. Ich habe das Gefühl, ich sage sowas zu jeder Handschrift. Beim Abrogans, ja, ist es die älteste erhaltene altsächsische Handschrift. Der Sachsenspiegel ist der bedeutendste und erste umfangreiche Prosatext. Ja, was sehen wir hier? Jede Handschrift ist auf ihre ganz eigene Art ganz besonders. Ja, so wie ihr, so wie jeder Mensch. Ist das nicht schön? Jedenfalls kann man sagen, dass der Dichter, der Verfasser, wie auch immer man den Menschen titulieren möchte, echt einen guten Job gemacht hat und auch echt Ahnung gehabt haben musste, um sowas wie den Heliand überhaupt zu erstellen. Zum einen muss er eben das, ja, Altsächsische sehr gut beherrscht haben, dann natürlich die theologische Literatur seiner Zeit gekannt haben. Also ich denke mal, wenn man so Inhalte umdichten muss, dann muss man eben auch ein Verständnis für den Inhalt haben. Demzufolge kann man davon ausgehen, dass es sich um einen gelehrten Mönch gehandelt haben könnte, der da eben von Ludwig beauftragt wurde. Also wir sind bei den vier Evangelien. Der Heliand beginnt also mit der Weihnachtsgeschichte und bricht ab bei der Himmelfahrt. Also wir haben den Heliand nicht ganz überliefert. Am Ende bricht der Text halt ab bei der Himmelfahrt. Aber wir können davon ausgehen, dass da jetzt nicht so viel verloren gegangen ist am Ende, denn nach der Himmelfahrt ist jetzt auch nicht mehr so viel bei Jesus passiert. Jetzt kann man mutmaßen, natürlich kann es sein, dass da noch irgendein Appendix in irgendeiner Form kam, dass da vielleicht noch irgendwie ein Kommentar oder was weiß ich kam. Aber ausgehend davon, dass wir hier eben eine Bearbeitung der vier Evangelien als Vorlage haben, kann es sein, dass es das tatsächlich dann auch gewesen sein könnte und dass wirklich nur minimale Teile fehlen. Aber konzentrieren wir uns mal weiter auf das große Warum des Helians. Also man will den Sachsen das Leben Jesu erklären. Die ganze Bibel ist ein bisschen viel. Wir haben hier aber eben zwei wesensfremde Kulturen. Wir haben das Christentum und das Heidentum oder Germanentum, den Glauben der Germanen. Und es waren am Ende eben feindliche Missionare, die eben, ja, missionieren wollten. Und der ein oder andere Germane oder Sachse hat sicherlich nach wie vor mehr Bock auf seine eigenen Götter. Also hier sind wir wieder bei dieser Sache. Bring mal jemanden von jetzt auf gleich dazu, mal eben ans Christentum zu glauben und vor allem es zu verstehen. Wir sind heute, um das auch mal einzuordnen, ob gläubig oder nicht, mit der Geschichte Jesu vertraut. Wir feiern Ostern, wir feiern Weihnachten. Das ist bei uns drin. Die grobe Geschichte kennt irgendwie jeder von Jesus. Vielen begegnet die Geschichte eben auch schon in der Schule. Wie gesagt, egal ob gläubig oder nicht, aber wir wachsen damit auf. Wir kennen das Spielchen, sage ich jetzt mal. Auch wenn es sehr schwierig erscheint oder sogar fast unmöglich, aber versuchen wir uns mal in einen Sachsen des 8. oder 9. Jahrhunderts zu versetzen, der an verschiedene Götter glaubt. Also wir betreiben unseren Ackerbau, wir glauben an unsere unterschiedlichen Götter und dann kommt da plötzlich jemand und fragt, ob wir den Erlöser Jesus kennen, ob wir den Sohn Gottes kennen und wohlgemerkt der Sohn des einen Gottes, wo schon ein großes Fragezeichen bei uns aufploppen dürfte, ein Jesus, der von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf zieht und seine Botschaft verkündet. Jesus, der die Menschen durch seinen Tod am Kreuz von ihren Sünden erlöst hat. Bei dem geneigten Germanen oder Sachse, wie auch immer, könnte dann erst einmal die eine Augenbraue hochgehen und er denkt sich dann vielleicht, okay, ihr nagelt da jemanden an ein Stück Holz? Und vor allem, was ist eine Sünde? Das, und das ist jetzt wirklich platt gesagt, Konzept der Sünde ist dann eben etwas, was die Germanen so nicht kannten. Das ist alles bei denen vom Prinzip her etwas schicksalhafter. Und auch die Frage könnte aufgeploppt sein, warum sollte sich einer an einen, entschuldigt, Baum nageln lassen? Also ich spreche jetzt aus der Sicht eines Germanen. Warum sollte sich einer an einen Baum nageln lassen, um sich dann für andere zu quälen? Warum wehrt der sich denn nicht? Warum hat denn der nichts gemacht? Was eben auch schwer verständlich gewesen sein könnte, ist auch das ganze Konzept mit dem allmächtigen Gott. Die germanischen Götter unterliegen eben auch irgendwie einem Schicksal. Also dieses Konzept der Allmacht, das kennen die gar nicht so. Vielleicht kommt uns das alles auch ein bisschen bekannt vor. In Folge 31 von Ja, Irmimi zum Beispiel spreche ich ja auch über das Wessobrunner Gebet. Ich spreche über den Abrogans in Folge 1 oder eben über das sächsische Taufgelöbnis in Folge 2. Und da haben wir eben ja auch grob diese Konzepte. Wir haben hier Christliches in ein für Germanen taugliches Deckmäntelchen gepackt. Die Bibel im germanischen Speckmantel quasi. Im Wessobrunner Gebet etwa haben wir auch das Konzept, dass die Germanen erstmal alles wegnegieren, um dann, so eine Vermutung, Platz für die christlichen Kontexte zu schaffen. Also man wirft quasi erstmal eine Bombe drauf und dann fängt man bei Null an. Also Marie Kondo für Fortgeschrittene. Also die nächste Aufgabe für unseren Helian-Verfasser ist also, er soll Jesus Leben nicht einfach übersetzen. Er soll das nun der Zielgruppe anpassen und macht dann das, was wir heute machen, um unser Produkt an den Mann zu bringen. Man würde es im Marketing quasi als Push-Marketing bezeichnen, würde ich sagen. Und tatsächlich gibt es da ein paar Parallelen, wenn man so drüber nachdenkt. Beim Push-Marketing geht es nämlich darum, die vorab definierte Zielgruppe dazu anzuregen, das Produkt oder die Dienstleistung zu kaufen, die man anbietet. Und vor allem ein Produkt oder eine Dienstleistung, die die Zielgruppe noch gar nicht kennt. Man suggeriert den Leuten also, dass die ein Problem haben, von dem die noch gar nichts wussten. Also wenn ich bei Instagram zum Beispiel eine Anzeige von, was weiß ich, Zimtlatschen sehe und die sagen mir, dass meine Füße stinken und dass es da eben eine Lösung gibt, ja, also vorher war mir dann auch nicht klar, dass meine Füße stinken könnten. Jetzt denke ich nochmal drüber nach. Also hier wird ein Problem kreiert und einem quasi aufgedrückt, also gepusht. Aus Sicht unserer Missionare haben die Sachsen oder Germanen, wie auch immer, halt auch ein Problem. Die glauben an verschiedene Götter und sind einfach Heiden. Die haben also den, ja, aus christlicher Sicht falschen Glauben. Das geht so natürlich nicht. Also wird, wenn man jetzt Kreuz und Schwert ignoriert, sondern wenn wir uns jetzt rein auf der, ja, Textebene befinden, also wird quasi der Helian bzw. die Geschichte Jesu als Produkt oder Dienstleistung an die Zielgruppe, die Sachsen, herangeführt. An dieser Stelle nochmal ganz kurz, das Gegenteil vom Push-Marketing ist übrigens das Pull-Marketing. Hier recherchiert und sucht die Kundschaft eigenständig nach bestimmten Produkten oder Dienstleistungen. Also das passiert hier freiwillig aus eigener Kraft. Und ja, war jetzt bei der Missionierung der Sachsen nicht ganz so, also eigentlich gar nicht. Vorher wurde vom Helian-Verfasser natürlich eine ausführliche Zielgruppenanalyse durchgeführt, denn der wusste ganz genau, okay, ich muss das auf Altsächsisch machen, also in der Sprache der Zielgruppe. Und ich ziehe das nicht nur sprachlich so auf, dass sie das verstehen, sondern ich packe das auch noch in deren Vorstellungswelt. So, also Zielgruppenanalyse abgeschlossen, jetzt geht's ans Werk. Wie also sah diese Übertragung aus? Wie lässt sich ein komplexer christlicher Inhalt in einfache, in Anführungsstrichen, Kommunikationsfelder wie die der teilweise noch heidnischen Germanen übertragen? Und hier haben wir kulturelle Differenzen. Um eine erfolgreiche Übertragung von komplexen christlichen Inhalten ja für eine ja ziemlich gegensätzliche Kultur zugänglich zu machen, gibt es ja zunächst oder gilt es zunächst, Barrieren zu überwinden. Also wir haben hier inhaltliche Hindernisse, aber eben auch sprachliche Differenzen. In diesem Rahmen musste der Inhalt wirksam in die sächsische Kultur transferiert und eben auch entsprechend transformiert werden. Gemäß des Sender-Empfänger-Modells, jetzt sind wir hier in der Kommunikation, kommt es zu Verständigungsproblemen, die überwunden werden müssen. Es muss also zunächst eine Verständnisbasis geschaffen werden. Und ja, für die Umsetzung musste der Helian-Dichter vor allem zwei Aspekte Rücksicht nehmen. Und hierbei musste der Helian-Dichter vor allem auf zwei wichtige Aspekte Rücksicht nehmen. Er musste entscheidende Veränderungen am Grundlagentext vornehmen, sodass die Sachsen also eine für sie verständliche Grundlage des Wortes Gottes zur Verfügung haben. Gleichzeitig war es aber auch wichtig, auf freie und willkürliche Veränderungen des Textes zu verzichten. Denn am Ende geht es hier um das Wort Gottes und das kann man nicht allzu kreativ abändern. Also das muss auch schon irgendwie stimmen. Also wir haben hier wirklich eine Mammutaufgabe. Irgendwie muss man den Text abändern, damit die Zielgruppe es versteht, aber zu sehr darf man eben auch nicht in die Inhalte eingreifen. Wie ist der Dichter nun damit umgegangen? Jetzt wird's richtig spannend. Der Dichter verwendete nämlich neben der Arbeit direkt am Text eben auch selbst verfasste Kommentare. Mit diesen garantierte er quasi, dass die unantastbaren christlichen Inhalte, ganz wichtig, beibehalten bleiben und dennoch verständlich für den heidnischen Rezipienten übertragen werden konnten. Wie ich das eben oft vergleiche, also das ist wie der Originaltext von Effi Briest in einer Schulausgabe mit Interpretationen am Rand. Der Stil spielt dabei ebenfalls eine unfassbar wichtige Rolle, denn im Heliand werden vor allem Dabreimverse verwendet und das ist eine typisch germanische Tradition. Das ist ganz, ganz wichtig. Allerdings muss hier neben der schriftlichen vor allem die mündliche Tradition der Germanen beachtet werden, bei der der Stabreim eben auch ein wichtiges Element war. Ja, und diese germanische Tradition bot dann dem Heliand-Dichter die Möglichkeit, an eine bereits bestehende literarische Kultur anzuknüpfen. Also ein bisschen einfach wurde es ihm dann doch gemacht. Und ja, was passiert, wenn man eben an etwas Bekanntem anknüpft? Es entsteht eine Vertrautheit. Und der Dichter hatte noch ein Ass im Ärmel. Zum Zwecke der Beweiskraft existieren im Altsächsischen und Althochdeutschen generell so bestimmte Formulierungen in Form von so Wahrheitsbezeugungen. Somit nutzte auch unser Helian-Dichter eben diese Formulierung, so ganz gängige, die wir im Althochdeutschen und auch im Altsächsischen haben. Wir haben zum Beispiel so gefragen ich, das erfragte ich. Das ist übrigens auch eine Eingangsformel beim Wessobrunner Gebet. Dat gefragen ich mit Firahim Firiwiso Meister. Das erfragte ich bei den Menschen als der Wunder Größtes. Weitere gängige Formulierungen sind auch zum Beispiel ich mag you gitellien, also ich kann euch erzählen, oder auch Horiat, höret nun. Was der Helian-Dichter nun damit erreichte, war es, einen den Germanen vertraute mündliche topische Formel anzuwenden und diese dann zum Zwecke der Wahrheitsbezeugung für den christlichen Inhalt zu verwenden. Also das legitimiert quasi die Inhalte, das macht das greifbar und wie gesagt, das passiert hier alles im Kontext der Wahrheitsbezeugung. Ein weiteres Problem, mit dem sich der Helian-Dichter rumplagen musste, sind die zwei Schriftsysteme. Ja, mit der Umsetzung, mit der praktischen Umsetzung ging eben auch der Mangel eines entsprechenden Schriftsystems einher, bei dem der Dichter die lateinische Schrift grafisch und auch phonetisch irgendwie ummodeln musste. Und das stellt eine ganz, ganz große Hürde dar, weil der germanische Wortschatz relativ gering ist im Vergleich zum komplexen Repertoire des Lateinischen. Und die stehen sich jetzt gegenüber. Daneben enthält die Evangelienharmonie eben auch ja, lateinische Fachbegriffe, die der Volkssprache Deutsch eben fremd gewesen sein dürften. Hier auch ein Reminder an den Abrogans Folge 1. Hier wurden sogar lateinische Fachbegriffe in lateinische Synonyme übernommen. Ich meine, das kennen wir heute auch, deutsche Fachbegriffe, die ein einfaches Synonym haben, weil man auch mit den Grundkenntnissen in Latein eben auch komplexe lateinische Wörter verstehen sollte. Und das ist harter Tobak und das haben wir eben ja hier als Problem. Also wir haben hier krasse lateinische Wörter, die mal eben in eine Sprache gebracht werden müssen, die ja, die ganz anders aufgebaut ist. Und auch Umschreibungen des Dichters wurden nicht mal diesen lateinischen Sprachdimensionen gerecht, wodurch dann eben auch hier ja die Kommentare unabdingbar waren. Also hier spielen die Kommentare des Verfassers eine unfassbar wichtige Rolle, um eben das Verständnis oder ein Verständnis für den Inhalt zu garantieren. Natürlich habe ich euch ein Beispiel zur Veranschaulichung mitgebracht. Schaut man nämlich auf die ja ursprüngliche Stelle in der Bibel und dann im Vergleich die Heliand-Version, sehen wir erstmal offensichtlich, dass die Heliand-Version um Zeilen länger ist. Also was im Lateinischen in zwei Zeilen gesagt wird, das braucht im Heliand ein bisschen länger. Vor allem erinnern die Anpassungen auch sehr stark an germanische Heldendichtung. Also klar, die Bibel kann auch stellenweise ein bisschen blutig werden, aber hier in der Heliand-Version, da spritzt das Blut schon ordentlich in den Anpassungen. Ich lese euch mal eine Stelle vor, wie das dargestellt ist, wenn zum Beispiel in Johannes 10, glaube ich, Petrus dem Malchus ein Ohr absäbelt. Wie gesagt, das finden wir in Johannes 18 und ich lese euch erst einmal die Bibelversion vor und dann die Heliand-Version. Bibelversion? Da nun Simon Petrus ein Schwert bei sich hatte, zog er es heraus, schlug damit nach dem Knechte des Hohenpriesters und hieb ihm das rechte Ohr ab. Der Knecht hieß Malchus. Punkt. So die Bibelversion. Jetzt schauen wir uns mal an, wie das Ganze im Heliand dargestellt wird. Ich bediene mich hier einer Übersetzung von J.R. Köhne, J.R. Köhne. Ich weiß nicht genau, aus dem Jahr 1855, das ist eine gängige Übersetzung. Da erzürnt ward der schnelle Schwertdegen Simon Petrus, wallte ihm innen sein Mut, dass er nicht mochte einig Wort sprechen, so harm ward ihm im Herzen, dass man seinen Herrn da binden sollte. Dann er aufgebracht ging, der sehr dreistmutige Degen vor seinen Drosten stehen, hart vor seinen Herrn, nicht war ihm sein Herz zweifelig, blöd in der Brust, sondern er seine Haue auszog, das Schwert an der Seite, schlug entgegen auf den vordersten Feind, mit der fäuste Kraft, dass dann Malchus ward, mit des Degenschneide an der rechten Seite mit dem Schwerte geschmarret, das Gehör ward ihm verhauen, er ward an dem Haupte wund, das ihm derb getroffen, Backe und Ohr. Durch die Beinschröte barst, Blut nachsprang, quoll aus der Wunde, da war an seinen Wangen schartig der vorderste der Feinde. Ich weiß, es ist schwer, einen Unterschied zu erkennen. Scherz beiseite, also wir sehen, hier ist, ja, also das Lateinische ist ein bisschen faktenorientierter und die Heliand-Version ist ein bisschen ausgeschmückter, sage ich mal. Das passiert auch zum Beispiel bei der Schilderung der Gefangennahme Jesu, die ist recht heroisch dargestellt oder auch die Bergpredigt wird als Thing dargestellt. Gehen wir mal etwas kleinteiliger, sehen wir auch, dass Jesus zum Beispiel als Theodan beschrieben wird. Das bedeutet so viel wie Volkskönig oder Herrscher. Ich habe euch den Artikel übrigens auch in die Shownotes gepackt zum altsächsischen Wörterbuch. Seine Jünger, also die Jünger Jesu, werden als Thegana beschrieben, also als Krieger. Was passiert hier? Hier wird das germanische Kriegertum auch aufgegriffen und eben diese Gefolgschaftsverhältnisse. Und wie gesagt, war es auch eine Herausforderung, ob es überhaupt germanische Begriffe gab, die dieses Verhältnis zwischen Jesus und seinen Jüngern erklären konnte. Also hat man einfach ein germanisches Konzept genommen, das ihnen geläufig ist, der Herrscher Theodan und seine Krieger Thegana. Am Ende hat der Dichter ja die Wörter auch wahrscheinlich ausgewählt, um eben die germanische Langzeile zu erfüllen. Das ist eben diese grundlegende rhythmische Einheit und da spielen auch Alliterationen eine Rolle und Betonung. Also Thegana, Theodan, das wird definitiv eine Rolle gespielt haben. Kommen wir jetzt auch gegen Ende zu einer Frage. Ist der Heliand denn nun ein germanischer oder ein christlicher Text? Nun, ich würde meine Formulierung von vorhin aufgreifen und sagen, Wir haben hier Christentum im germanischen Speckmantel. Wir haben hier zwar einen germanischen Text, wir haben einen altsächsischen Text, aber was ihn für mich zu einem durch und durch christlichen Text macht, ist eben der Kern und die Werte, die vermittelt werden. Hier helfen Sprache und Kommentare und auch ja angepasste Wörter, sage ich mal, um am Ende Werte zu transportieren, also christliche Werte. Und daher ist es, würde ich sagen, ja altsächsische Literatur, aber ein christlicher Text. Also wenn mir als Oller Germane der Jesus-Content so aufbereitet wird, also mit bekannten sprachlichen Elementen, Blut und so weiter, das, was ich aus meinen mündlichen Heldung-Dichtungen kenne, die mir Germanen-Opa da am Feuer erzählt, dann kann ich auch besser fühlen, was da drin steht, behaupte ich mal. Das ist packend, das macht neugierig und das ist dann eben auch für mich verständlich. Ich meine, das ist ja das, was heute auch passiert und was bei vielen Themen auch passieren sollte. Wir holen ja Kinder, Jugendliche und so weiter da ab, wo sie sind oder versuchen es zumindest örtlich und sprachlich. Gehen wir doch mal in die Wissenschaftskommunikation. Da muss auch Kompliziertes einfach dargestellt werden, damit eine breite Öffentlichkeit erreicht werden kann. Und nun, damals war es eben so, dass das Christentum verbreitet wurde. Das war der heiße Scheiß. Ludwig der Fromme, der Papa von Ludwig dem Deutschen. Und der Sohn Karls, der hat eben die Mission weitergeführt im Sinne Karls des Großen. Und Karl hat erstmal, auch für damalige Verhältnisse, natürlich brutal missioniert. Und im Sinne einer friedlichen Mission konnte man eben mit Texten wie dem Heliand super kreativ erklären, was das mit Jesus auf sich hat, was das überhaupt bedeutet. Ich finde es zum Beispiel unfassbar spannend, auch das Ganze auf so einer psychologischen Ebene zu betrachten, wie man Menschen für Dinge begeistern kann. Ich meine jetzt natürlich nicht auf eine manipulative Art, aber darüber aktiv nachzudenken. Wie kann ich an diesen komplizierten Kram rangehen, um den verständlich an meine Zielgruppe zu bringen? Unser Heliand-Dichter scheint da echt ein großes Talent gewesen zu sein, wenn ich das mal so bewerten darf. Erstmal Altsächsisch-Kenntnisse, Lateinkenntnisse, auch die komplizierten lateinischen Fachbegriffe kennen, dann ein didaktisches Geschick, dann kann man davon ausgehen, dass er sich dann auch noch mit der germanischen Heldendichtung auskannte. Und vor allem musste er auch die germanische Langzeile gekannt haben, das ganze rhythmische System. Nach meiner persönlichen Meinung steckt da unfassbar krasse kreative Spracharbeit hinter, die ich auch bei Menschen heute bewundere, die komplexe Verhältnisse, ja, ich sag mal, übersetzen und zugänglich machen. Witzigerweise ist das ja bei Schwurblern und Esoterikern genau umgekehrt. Da wird der Mist einfach viel zu kompliziert formuliert, um eine Wissenschaftlichkeit zu suggerieren. Wenn man das dann aber zurückübersetzen würde, im Sinne der Wissenschaftskommunikation, bleibt da sicherlich wirklich nur Schwachsinn übrig. Erlaubt mir ein Beispiel aus unserer Gegenwart. Ich bediene mich hier dem Account Wissen schafft von Axel Langner. Ich habe euch das natürlich verlinkt, der im Bereich Wissen, Kommunikation ganz, ganz tollen Account hat. Und in einer Story hat er beschrieben, was seine Aufgabe ist. Und dann hat er das unterteilt in, wie die Wissenschaft das beschreiben würde versus wie er es beschreiben würde. Also Aufgabenbeschreibung aus Wissenschaftssicht, sage ich mal. Demzufolge wäre seine Aufgabe, Bestrebungen gegen die Erosion einer gemeinsamen gesellschaftlichen Wissensbasis und einer Verschiebung öffentlicher Rationalitäten versus der Zielgruppe angepasst. Ist seine Aufgabe, für alle einen Zugang zu wissenschaftlich anerkanntem Wissenschaften. Wir sehen also, die Art der Arbeit hat es irgendwie schon immer gegeben. Wir wollten immer schon Menschen etwas erklären, näher bringen, für etwas begeistern, wie auch immer. Natürlich leider auch gefährliche Ideologien, aktuell und aus der Geschichte. Wir haben leider sehr, sehr viele Negativbeispiele. Aber eines von vielen Positivbeispielen ist natürlich heutzutage die Wissenschaftskommunikation. Aber was den Heliand betrifft, er ist schlichtweg ein Kind seiner Zeit. Und im Sinne der Geschichte, wie immer, immer schön zurückschauen. Hi, hier ist Katrin nochmal. Ich hoffe, diese Folge hat dir Spaß gemacht und dass du einen vielleicht neuen Blick auf mittelalterliche Handschriften bekommen hast. Irmimi ist Teil des Historytelling-Netzwerkes und auch bei wissenschaftspodcasts.de gelistet. Wenn dir gefällt, was du bei mir hörst und auch lernst, dann freue ich mich über deine Unterstützung, um die Mittelalterkommunikation zu fördern. Das kannst du gerne finanziell über Steady oder auch eine Einmalzahlung tun. Wenn du es gerade nicht so dicke hast, hilft mir immer eine Weiterempfehlung. Ein Sternchen bei Spotify oder auch ein Däumchen hoch auf YouTube. Das hilft mir nicht nur mental, sondern auch, um Zeit zu bekommen, Irmimi nicht nur so weitermachen zu können wie bisher, sondern vor allem auch weiterzuentwickeln, etwa in Form von mehr Folgen und neuen Formaten. Und glaub mir, an Ideen mangelt es hier ganz sicher nicht. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.